Ewart, wo bist du? Da, das ist gut. Ewart, ich brauche dich. Du hast heute Morgen ein Gedicht vorgelesen und ich glaube, das haben nicht alle mitbekommen. Kannst du das nochmal vorlesen?
Das kann ich, ja. Nicht der Anfang, nur das Ende kront des Christenglaubensstreit. Ach, getreuer Gott, vollende meinen Lauf in dieser Zeit. Sei mein Anker, der nicht bricht, sei mein Stern und helles Licht, dass ich nie von dir mich scheide und am Glauben Schiffbruch leide. Herr Jesu Christ, dein teures Blut ist meine Seele höchstes Gut. Es rettet, stärkt und macht allein mein Herz von allen Sünden rein. Mach mich willig, umzukehren, hilf, dass ich die Schuld bereue und beklage mein Empören, nicht mehr sünge, glaube treu. Groß, o Herr, ist meine Schuld, größer aber deine Huld. Mache dich, mein Geist, bereit, wache, fleh und bete, dass dich nicht die böse Zeit unverhofft betrete. Denn es ist Satans List, über viele Frommen zur Versuchung kommen. Nicht der Anfang, nur das Ende kront des Christenglaubensstreits.
Danke.
Gerne.
Du hast noch ein bisschen was dazu erzählt, als du, nachdem du das Gedicht vorgelesen hast. Du hast gesagt, dir geht es manchmal so, dass du ja, so eine geistliche Dürre erlebst, dass du dich fragst, wie ist das eigentlich mit Gott? Habe ich das richtig verstanden? Und in so eine Trockenheit reinkommst. Und ich habe gedacht, wie Gott das führt. Ich habe auch was dazu zu sagen, deswegen fand ich das sehr passend, dieses Gedicht. Ich kann mich erinnern, der vorletzte Umzug ist mir nicht so schwer gefallen. Weil damals haben wir den Ruf bekommen, nach Leverkusen zu gehen, um dort eine neue Gemeinde aufzubauen. Und dafür hat mein Herz total gebrannt. Und als wir den Ruf bekommen haben, haben zumindest meine Frau und ich uns sehr gefreut. Für die Kinder, die damals noch etwas kleiner waren, war es unterschiedlich. Dem Silas war das vollkommen egal. Dem Björn ist das erstmal sehr schwer gefallen, aber nur den ersten Tag. Und der Eli hat schon, ja, du hast deinen eigenen Weg gehabt, wie du es damals verarbeitet hast, den Umzug, den wir gemacht haben. Aber ich habe mich sehr gefreut auf diese Aufgabe und ich bin voller Euphorie nach Leverkusen gegangen, um dort ja jetzt richtig loslegen zu können und Menschen zu erreichen. Es ist auch was draus geworden. Es ist keine große, aber es ist eine kleine Gemeinde entstanden, die offiziell noch keine Gemeinde ist, aber die auch nach wie vor sich entwickelt, blüht und wächst. Das hat mich sehr begeistert. Es gibt so andere Sachen, die mich sehr begeistern. Was ich zum Beispiel sehr liebe, ist mit meiner Familie in Urlaub zu sein. Das sind so Höhepunkte in unserem Leben, die wir total genießen. Und was mich auch sehr begeistert ist, wenn ich mich mit Gott sehr eng verbunden fühle. Wenn ich mich so eng mit Gott verbunden fühle, dass ich seine Nähe spüre, dass ich seine Stimme höre, sowohl direkt als auch wenn ich die Bibel reinlese und das Ganze ist so eine einzige Offenbarung. Dir springen die Texte entgegen. Ich höre, was Gott mir mitteilen möchte. Das sind Hochzeiten. Und dann habe ich in Leverkusen erlebt, dass Menschen, die wir über eine Zeit lang begleitet haben, plötzlich einfach nicht mehr kamen. Und wenn alle, die wir auch mit geistlichen Themen erreicht haben, wirklich geblieben wären, dann wäre die Gemeinde heutzutage über 120 Glieder groß, was sie nicht ist. Das tut weh, wenn du jemanden, den du begleitet hast, auf einmal ja, den Rücken zudreht. Und was ich auch erlebt habe und jetzt gerade in den letzten Wochen, dass ich das Gefühl hatte, ich komme gar nicht zu Gott durch. Ich mache meine Andachtszeit, ich lese in der Bibel. Ich nehme mir Zeit, mit Gott zu reden und Zeit, auch Gott zu hören. Und ich habe das Gefühl, ich höre nichts. Weder wenn ich dieses Buch aufschlage, noch wenn ich mir Zeit nehme zu hören, ich höre einfach nichts. Und es ist kein grundsätzlicher Zweifel, der dann in mir kommt an Gott, aber es ist schon, ich mag solche Zeiten nicht. Ich mag nicht solche geistlichen Dürrezeiten, in denen ich nichts von Gott wahrnehme. Eine Sache, an die mich an Gott in Anführungsstrichen immer wieder erinnert, wenn ich in so eine Krise in irgendeiner Form gerate, was auch immer, ob es eine geistliche Krise oder sonst eine Krise ist, dass ich Gott eine Frage stelle. Und die Frage lautet, was möchtest du, dass ich jetzt lernen soll? Oder was möchtest du mir damit sagen? Und das Spannende war, als ich diese Frage gestellt habe, entstand eine Antwort. Ich kann gar nicht sagen, dass die auf einmal so da war, sondern es bildete sich etwas. Und Gott fing an, mich an einen Bibeltext zu erinnern. Und diesen Bibeltext möchte ich gerne mit euch anschauen und er findet sich im Markus-Evangelium. Es ist ein ganz kurzer Text, Markus, das erste Kapitel. Sollte auch Markus aufschlagen, wenn man aus Markus lesen will. Es sind die Verse 12 und 13. Markus 12, 1, Kapitel 1, die Verse 12 und 13. Gleich danach trieb der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan auf die Probe gestellt. Er lebte mit wilden Tieren zusammen und die Engel Gottes versorgten ihn. Das ist schon der Text. Der Zusammenhang ist sehr, sehr spannend. Was hat Jesus kurz davor erlebt? Jesus kommt zu Johannes, dem Täufer, um sich taufen zu lassen. Und Johannes sagt, oh, eigentlich müsstest du mich taufen und nicht umgekehrt. Und Jesus sagt, ist alles okay, tauf mich, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Und er lässt sich taufen und es geschieht etwas ganz Großartiges. Der Geist Gottes kommt wie eine Taube sichtbar herab und setzt sich auf seine Schultern. Und eine Stimme, deutlich vernehmbar, nicht eine innere Stimme irgendwie im Kopf oder im Herzen, sondern eine akustisch hörbare Stimme sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was für ein Gotteserlebnis. Ich habe noch nicht Gottes akustisch hörbare Stimme gehört. Ich weiß, dass es schon welche haben, aber ich nicht. Ich kenne es nur als innere Stimme, dass Gott zu mir spricht oder in Bildern zu mir spricht. Aber als akustisch hörbare Stimme habe ich ihn noch nicht wahrgenommen. Und Gott so zu erfahren, dass er sichtbar wie der Heilige Geist, wie eine Taube sich auf ihn niederlässt. Und das, was ist das Nächste, was er erlebt? Gott, der Geist Gottes, schickt ihn in die Wüste. Was für ein Vater. Sagt seinem Kind, ich liebe dich und dann geht's erstmal raus in die Wüste, ohne mich. Was soll das? Ich glaube, hier findet etwas erstmal parallel statt, was sich auch um die Taufe ereignet hat. Denn Jesus muss nicht getauft werden, er hat es nicht not. Aber Jesus sagt, um Gottes Willen möchte ich doch getauft werden. Er braucht keine Taufe der Buße, er braucht keine Taufe der Umkehr, er braucht keine Taufe zur Vergebung der Sünden, weil er hat nicht gesündigt. Und dennoch lässt er sich taufen. Und wenn einer die Wüste eigentlich nicht nötig hat, dann ist Jesus das. Und doch geht er in die Wüste. Weil Jesus ist unser Lehrer. Und er ist uns auch diesen Weg vorangegangen. Jesus weiß, dass es in unserem Leben Wüstenzeiten geben wird. Und um uns deutlich zu machen, dass es Wüstenzeiten gibt und dass er ist nicht einfach so ein Typ, der in Nadelstreifenanzug kommt und schönen Klamotten und sagt, wie das Leben läuft und dir dann sagt, wie du gehen sollst, sondern er ist einer, der den Weg schon vorweggegangen ist. Und das Erste, was du wissen darfst, ist, wenn Jesus in der Wüste war, dann wird es wahrscheinlich in deinem Leben auch passieren, dass du in der Wüste irgendwann mal landen wirst oder dich vielleicht gerade drin befindest. Weil Jesus sagt an einer anderen Stelle, wenn das dem Lehrer schon so geht, dann kann es gut sein, dass es dem Schüler auch so geht. Und wenn du in der Wüste bist, dann ist das nicht einfach so, weil Gott ja nichts Besseres einfällt. Sondern ich erlebe für mich immer Wüstenzeiten auch als Zeiten der Reife. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen, ohne ins Detail zu gehen. Es gibt eine partielle Wüste, in der ich mich schon seit einigen Jahren befinde. Das hängt damit zusammen, es ist ein Problem in meinem Leben, was ich einfach nicht lösen kann. Zumindest nicht so, ja, lässt sich nicht so leicht lösen. Dieses Problem verfolgt mich schon seit mehreren Jahren oder begleitet mich seit mehreren Jahren. Und es gibt zwischendurch Phasen, wo mich dieses Problem nahezu erdrückt hat. Wo ich ziemlich verzweifelt war und dachte, was soll ich machen? Was ich erlebt habe, dass in diesen Zeiten Gott dann doch auch in der Wüste zu mir gesprochen hat und gesagt hat, vertrau mir. Ganz unterschiedlich. Das eine Mal, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, ich merke, dass ich manche Sachen doppelt erzähle, aber ich sage immer, ich bin dann, wie in der Bibel steht, ein kluger Mann gleicht einem, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Dann kriegt jemand ein bisschen was Altes und was Neues dazu. Das war um die Jahreswende eines Jahres und ich war ziemlich verzweifelt. Ich habe also nicht aus der Verzweiflung, sondern einfach so, um mir ein frohes neues Jahr zu wünschen, meine Mutter angerufen und so ein bisschen erzählt und meine Mutter sagte, weißt du was? Bei Gott finden alle Dinge immer ein gutes Ende. Bei Gott gibt es immer ein gutes Ende. Meine Mutter glaubt gar nicht richtig an Gott. Und in dem Augenblick, wo sie das sagte, sprach Gott in mein Herz hinein und sagte, weißt du was, Armin, das habe ich dir jetzt durch deine Mutter gesagt, die mich gar nicht richtig kennt, damit du mir glaubst. Vertrau mir. Und so habe ich das öfter erlebt, dass Gott zu mir gesprochen hat, immer mal wieder in Krisen, vertrau mir. Und neulich war so ein Punkt, weil diese Krise wird immer schlimmer und wird immer größer. Und ich denke, ich komme endlich mal raus und es wird aber nicht besser. Und dann bin ich an den gleichen Punkt gekommen, an den ich jetzt gekommen bin. Und habe ihn gefragt, jetzt drehe ich den Spieß mal um. Gott, was möchtest du, dass ich lernen soll? Was willst du mir beibringen, durch diese, um in dem Bild des Bibeltextes zu bleiben, durch diese Wüste, in der ich mich gerade befinde? Und Gott hat sofort geantwortet. Manchmal antwortet er sofort. Und er hat sofort geantwortet und hat gesagt, du sollst lernen, mir zu vertrauen. Vorher hat er immer gesagt, vertrau mir. Und jetzt hat er nochmal deutlich gesagt, du sollst lernen, mir zu vertrauen. Und ich habe festgestellt in dieser Situation, dass ich kein guter Schüler war bisher. Dass ich immer wieder Punkte habe, wo ich gehadert habe, wo ich gemeckert habe, wo ich geschimpft habe, wo ich merkte, ja, ich soll dir vertrauen, aber ich vertraue dir nicht so richtig, dass das stimmt, was du sagst. Und es steht ja auch hier in diesem Buch. Du brauchst gar nicht, also ich finde es sehr schön, ich liebe das, Gottes Stimme auch direkt zu hören, aber in diesem Buch steht, in meinem zumindest, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Mit anderen Worten, vertrau mir. Nimm ein gutes Ende. Vertrau mir einfach und halt fest. Oder es gibt so einen anderen Text, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Und das bezieht sich ganz umfassend. In diesem Teil, wo Jesus das sagt, in der Bergpredigt, dreht es sich um ganz existenzielle Dinge. Also nicht um Geistliches, sondern da geht es um Essen und Trinken, um das, was ich brauche, um Kleidung zum täglichen Leben. Und Jesus hat dort versprochen, trachte zuerst nach der Beziehung zu mir, suche die Beziehung zu mir und es wird für alles gesorgt. Vertrau mir. Und ich habe so für mich entdeckt, nachdem ich diese Frage gestellt und die Antwort von Gott bekommen habe, ich war kein guter Schüler im Vertrauen. Ich habe zwar immer wieder vertraut, aber wenn du wirklich vertraust und bist in der Wüste, dann jammerst du nicht. Weil du weißt, Gott ist mit mir in dieser Wüste. Und ich habe mich entschieden und gesagt, ich möchte ab jetzt ein guter Schüler sein. Ich will die Wüste annehmen in meinem Leben. Ob es nun eine geistliche Wüste ist, wo ich dich gerade nicht so hören kann, Gott, oder ob es eine Wüste ist in irgendeinem persönlichen Problem, in dem ich gerade stecke. Weil ich weiß, das habe ich in meinem Leben schon erfahren. Erstens, die Wüste hat ein Ende. Jede Wüste, wenn du mit Gott gehst, hat ein Ende. Und zweitens, Du wirst anders aus der Wüste rauskommen, als du reingegangen bist. Wüstenzeiten sind reife Zeiten. Zeiten, in denen du wächst. Es ist nicht schön, in der Wüste zu sein. Es ist nicht angenehm, wenn du dir die Kehle ausgedörrt ist und du ja eher auch noch hungerst. Es ist nicht schön. Aber du weißt, dass Gott gerade dabei ist, etwas an dir zu tun. Wenn er zulässt, dass du in die Wüste gehst. Und es war ja nicht nur Wüste. Es heißt ja dann noch, der Satan versuchte ihn. Also es ist schon schlimm genug, in der Wüste zu sein, aber dann auch noch in so einer Wüstensituation auch noch Knüppel zwischen die Beine geworfen zu bekommen und auch noch runtergedrückt zu werden auf den Boden und noch wer weiß was für schlimme Dinge. Das ist noch eine andere Sache. Und dann finde ich noch etwas sehr spannend. Wenn ihr euch das Leben von Jesus anschaut, genau genommen war er nicht 40 Tage in der Wüste. Genau genommen war er 3,5 Jahre in der Wüste. Wie würde es dir gehen, wenn du vom ersten Augenblick an weißt, was auf dich wartet? Er wusste vom ersten Augenblick an seines Dienstes, dass er gefangen genommen werden wird, dass er gefoltert werden wird, dass er auf grausamste Art und Weise hingerichtet werden wird. Das wusste er vom ersten Augenblick. Wir wissen es deswegen, weil er es seinen Jüngern immer wieder erzählt. Wie würde es dir gehen, wenn du genau weißt, wann der Zeitpunkt deines Todes ist und auf welche Art und Weise du sterben wirst? Und dass du genau weißt, für die Leute, für die ich gekommen bin, wo ich mein ganzes Leben für einsetze, für die ich sogar ans Kreuz gehen werde, dass genau diejenigen das sind, die mich ans Kreuz nageln werden? Jesus wird ein Fresser und Weinsäufer genannt. Was heißt das mit anderen Worten? Er hat gefeiert mit den Leuten. Der ist fröhlich gewesen. Der hat gelacht. Der hat seinen Dienst getan. Und der hat sich eingesetzt für diese Menschen. Der hat Kranke geheilt, Tote auferweckt. Der hat mit anderen zusammengesessen. Der hat eine Armenkasse gehabt. Der hat sich Zeit genommen für seine Jünger. Und selbst wenn er immer wieder die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat, über das Unverständnis, manchmal, wir lesen da in der einen Geschichte, als er vom Verklärungsberg kommt, wo er wirklich sagt, oh, ihr Ungläubigen, wie lange muss ich euch ertragen? Aber das hat er alles gemacht, obwohl er genau wusste, er befindet sich 3,5 Jahre in der Wüste. Paulus, nehmen wir mal den Epheserbrief. Wenn ihr den Epheserbrief liest, wo befindet sich Paulus, als er den schreibt? Im Gefängnis. Und was ist das häufigste Wort, was vorkommt im Epheserbrief? Ja, freut euch. Und abermals sage ich, freut euch. Und ich kann nicht genug euch sagen, freut euch. Und ich denke, Gefängnis ist, ich möchte nicht ins Gefängnis kommen. Aber Gefängnis damals war bestimmt noch eine andere Nummer als heute Gefängnis. Ganz andere Nummer als heute Gefängnis. Naja, auch nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob du schon mal welche besucht hast im Gefängnis. Ich möchte wirklich nicht drin sein. Wirklich nicht. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, als er mit Paulus und Silas verprügelt worden ist, mit Stöcken geschlagen, in Block eingespannt. Ich möchte auch nicht eine halbe Stunde im Block eingespannt sein und auch nicht schon gar nicht, wenn ich verprügelt worden bin. Was machen die beiden? Loben und preisen und danken Gott. Wenn du verstanden hast, Jesus ist in die Wüste vorangegangen und selbst Gott hat ihn in die Wüste geschickt, obwohl er es nicht Not gehabt hätte, dann wirst du wissen, auch in deinem Leben kann, und vielleicht steckst du auch gerade so, kann es Wüstenzeiten geben. Wenn du verstanden hast, dass Gott diese Wüstenzeiten zulässt, vielleicht weil es wichtige Zeiten sind, in denen du reifen sollst, wenn du weißt, dass nach jeder Wüstenzeit es eine großartige Zeit geben wird, wie da ist. Jede Wüstenzeit hat ihr Ende. Wenn du weißt, wer war denn mit Jesus in der Wüste? Da steht nicht, dass der Heilige Geist die Taube wieder aufgeflogen ist. Gott war mit ihm. Bei Matthäus lesen wir, dass die Engel ihm am Ende dienten. Wir lesen bei Markus klingt es so ein bisschen, als wenn die Engel auch zwischendurch drin waren. Aber wenn du weißt, und das finde ich auch ganz wichtig, was ist denn passiert, bevor Jesus in die Wüste ging. Er hat ganz deutlich gehört, dass Gott Vater zu ihm gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn. Und wenn du hier sitzt, dann hoffe ich, dass du in deinem Leben schon mindestens einmal gehört hast, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Dass das der Grund ist, warum du heute hier sitzt. dann bist du nicht einfach in die Wüste geworfen. Sondern du weißt, auch wenn ich dich jetzt nicht gerade spüre, du bist mit mir. Und jetzt kommt noch was ganz Spannendes. Erstens, ich habe meine Wüste für mich angenommen und es macht eine ganze Menge an, mit welcher Einstellung du in die Wüste gehst. Gehst du mit der Einstellung in die Wüste, ich armes Würmchen, warum ich? Ja. Heiliger St. Florian, verschont mein Haus, zünd andere an. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt. Ja. Warum ich? Wenn du reingehst, okay, Herr, es gibt hier was zu lernen. Und auch wenn ich vielleicht an manchen Punkten gelähmt gerade bin in meinem Leben, trotzdem kann ich dir dienen. Paulus hat trotz aus dem Gefängnis Briefe geschrieben. Jesus hat in seiner 3,5-jährigen Wüstenzeit den größten Dienst getan, den man tun kann, sonst würden wir hier nicht sitzen. Und was ich dann auch immer wieder erlebe, Matthäus, ups, bist du noch da? Ja, weil das geht manchmal weg. Ich weiß nicht, ob der Akku wieder platt ist. Wir treffen uns einmal die Woche, entweder gehen wir in die Fußgängerzone oder wir gehen jetzt, die letzten zwei Male sind wir zusammen in diesen Ringpark, Wall oder sowas heißt das Ding, habe ich mittlerweile erfahren, also hier vorne hingegangen, um dort mit den netten Herren und wenigen Damen, die dort sitzen, zu reden. Was wir immer machen, ist, dass wir vorher beten. Wir nehmen uns eine Zeit des Gebetes und wir nehmen uns eine Zeit des hörenden Betens. Wir fragen Gott, gibt es etwas, was du uns mitgeben möchtest? Gibt es eine Person, die du gerne durch uns besonders ansprechen möchtest? Und wir saßen dort und waren in einer Zeit der Stille, haben uns danach ausgetauscht und in dieser Zeit der Stille war es wie ein Fluss. Ich habe auf einmal gesehen, wie Gott mit uns geht, während wir dort gehen. Und ich habe ihm eine Frage gestellt, was wirst du tun? Und Gott hat mir gesagt, was er tun, was er nicht tun wird. Und ich habe, dass er sagte, du, es geht einfach im Moment erstmal nur darum, dass ihr Vertrauen gewinnt von den Leuten, dass sie euch akzeptieren, dass sie euch vertrauen. Das ist das Erste, was ich durchwachsen lassen möchte. Und das war wirklich wie so ein Dialog, das war hin und her. Ich war in der Wüste, das war jetzt am Mittwoch, wo ich normalerweise in dieser Woche, gestern habe ich Gott erstmal wieder nicht in meiner Andachtzeit gehört. Und ich dachte, boah, ich merke, wenn ich Gott diene, dass ich häufiger seine Stimme höre, als wenn ich nur für mich höre. Im Dienen, trotzdem ich in meiner persönlichen geistlichen Wüste war in dieser Woche, habe ich im Dienst seine Stimme gehört. Und dann waren wir dort, erstmal 2 Stunden haben mit den Leuten geredet und dachten, boah, komm, kriegen wir die Kurve endlich mal zu geistlichen Themen, die haben wir nicht bekommen. Dann kam einer, den ich vor Wochen das letzte Mal gesehen habe. Ich bin hin, habe ihn angesprochen mit Matthäus zusammen. Und einem Impuls folgend hab ich gesagt, du weißt du was, ich würde jetzt gerne für dich beten. Und er sagt, ja, ne, die Augen fingen an zu leuchten, sagt, ja, das finde ich cool, betet für mich. Und dann haben wir für ihn gebetet und er hat sich 1000 Mal bedankt und kaum war mit dem Gebet fertig, kamen 3 andere an und fingen mit uns ein Gespräch an, obwohl da wollten wir gerade los, da mussten wir los. Ja. Und stellten Fragen und wollten ganz viele Dinge wissen. Du kannst auch in der Wüste, wenn du die Wüste annimmst, Gott dienen und ein Segen für andere sein. Vielleicht auch gerade, weil du dich noch mehr in seiner Abhängigkeit weißt. Und selbst wenn sagen wir so, es gibt für mich noch einen Text, der mich ganz wichtig ist und der mich in Wüstenzeiten immer begleitet. Weil ich weiß, am Ende jeder Wüste gibt es ein Ende, ein positives Ende, kein Ende mit Schrecken. Aber das kann manchmal anders aussehen, als du dir vorstellst. Was mich immer begleitet, sind die 3 Männer aus Daniel 3, die sich nicht niederwerfen vor der Statue und die vor den König gezerrt werden und der König sagt, so ihr, jetzt aber, wenn nochmal hier Dudelsack und Tröten und Flöten und alles tönt und Pauken und Trompeten, dann werft ihr euch nieder. Und sie sagen, das werden wir nicht tun. Wir haben keine Angst vor dem Feuerofen, der uns als Strafe erwartet. Unser Gott ist in der Lage, uns aus diesem Ofen zu retten. Und selbst wenn er es nicht tut, wir werden nicht davor niederwerfen. Und egal wie das Ende meiner Wüstenzeit aussieht, ob es tatsächlich das Ende des Endes ist, weil der Weg erwartet uns alle. Es ist traurig, wenn jemand geht. Solange Jesus nicht wiederkommt, müssen wir alle sterben. Es führt kein Weg dran vorbei. Ich hoffe, wir haben das Glück, dass wir leben dürfen, wenn Jesus wiederkommt. Aber es kann trotzdem ganz schnell gehen. Du gehst hier gleich raus, kommt ein Auto und das war's. Ich weiß, ich werde von meinem Gott nicht lassen. Und der Feuerofen kann noch 7-mal so heiß sein und die Wüste noch 7-mal so trocken. Ich weiß, dass ich mit meinem Gott am Ende immer Sieger bin. In diesem Leben, aber auf jeden Fall im zukünftigen. Und was mir, es gibt noch 2 Dinge. Das eine ist Folgendes. Ich habe auch, als mir das bewusst wurde jetzt, als ich Gott diese Frage gestellt habe, Herr, was soll ich jetzt lernen? Und ich merkte, Gott ist dabei, mich in dieser Wüste zu lassen im Moment noch, weil es eine Reifezeit ist und Gott einfach etwas mit mir vorhat. Und dass das eine wichtige Vorbereitungszeit ist in dieser Wüste für das, was Gott mit mir vorhat. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nur, dass ich verstanden habe von Gott, diese Wüstenzeit ist eine reife Zeit, um reif zu werden für die nächste Aufgabe. Und dann habe ich gesagt, Herr, aber dann ist erstmal Schluss mit Wüste. Ich brauche erstmal keine Wüstenzeiten. Und Gott hat gesagt, es wird noch andere Wüstenzeiten geben. Das ist nicht die letzte. Aber damit du die anderen bestehen wirst, ist es wichtig, dass du diese jetzt bestehst. Weil wenn du mit Gott vorwärts gehst und wenn du mit Gott vorwärts kommen willst, das Leben wird immer schöner, aber die Herausforderungen werden auch immer größer. Da führt leider kein Weg dran vorbei, auch für dich nicht. Es ging für Jesus nicht, gab keine Abkürzung, er musste den Weg durchgehen und für dich auch nicht. Ich möchte dir Mut machen, dass wenn du nicht verstehst, was Gott gerade in deinem Leben tut, wenn du dich in einer Wüste befindest, dass du sie annimmst, dass du Gott fragst, und das ist noch der letzte wichtige Punkt, den ich mitgeben möchte, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, mecker nicht über die Wüste, sondern stell Gott die Frage, was möchtest du, dass ich hier jetzt lerne? Was ist die Lektion? Und mir persönlich, ich habe euch das erzählt, ich habe für mich die Antwort bekommen in dieser einen Lektion, die ich lernen soll, du sollst lernen, mir zu vertrauen. Und es ist einfach, sich vorne hinzustellen und schöne Predigten über Vertrauen und alles zu halten. Es ist eine andere Sache, wenn du in einer Lebenslektion stehst, in der du Vertrauen lernen musst. Ich glaube, wir müssen alle Vertrauen lernen. Aber frag Gott einfach, was soll ich hier lernen? Und in dem Augenblick, wo ich ihn das gefragt habe, habe ich wieder deutlicher seine Stimme gehört. Und wenn du Gottes Stimme in der Wüste hörst, dann ist die Wüste keine Wüste mehr. Das ist total schön. Ich wünsche euch, dass ihr eine neue Perspektive bekommen habt für ein Leben mit Gott. Dass ihr lernt, wenn Gott euch in eine Wüste zulässt, dort hineinführt, dass ihr die Wüste annehmt. Dass ihr Gott fragt, was darf ich hier lernen? Aber dass ihr auch nicht aufhört, obwohl ihr in der Wüste seid, Gott zu loben, zu preisen, zu danken und ihm zu dienen. Und damit zu rechnen, dass er eure Engel schickt, dass er seine Engel schickt und dass es ein Ende gibt. Bei Gott gibt es immer ein Ende am Ende jeder Wüste. Amen.